ARD Radio 3 Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen zum gefährlichen Gedanken. Versickern ist ein Wort, das üblicherweise mindestens auf einen dubiosen Zusammenhang hinweist. Wenn Geld versickert, dann sind irgendwelche Spitzbuben nicht weit. Professor Irina Engelhardt ist allerdings sehr am Versickern interessiert, denn Regenwasser, das die Chance hat, im Erdboden zu versickern, wird im günstigsten Fall zu für uns trinkbarem Wasser. Niemand, der das Wetter mitbekommt, wird im Moment von Dürre oder Wassermangel sprechen. Es gibt aber viele gute Gründe, sich über das Trinkwasser und die Wasserversorgung einer so großen Stadt wie Berlin Gedanken zu machen. Unser gefährlicher Gedanke heißt heute, das Wasser der Zukunft ist Second Hand.
Das extreme Beispiel, was ich immer bringe, ist Singapur. Singapur bereitet Abwasser auf Trinkwasserqualität auf und gibt ihnen das als New Water, heißt das, in kleinen Flaschen im Sommer zum Trinken. Also wir können das technisch.
Irina Engelhardt ist Professorin für Hydrogeologie an der Technischen Universität Berlin. Sie hat in Hannover wie im kalifornischen Berkeley studiert, in Tübingen promoviert. Sie hat ihre Expertise auch schon dem Schweizer Unternehmen Jäckli zur Verfügung gestellt und am Forschungszentrum Jülich wie an der Technischen Universität Freiberg gearbeitet und geforscht. Frau Professor Engelhardt, so alt wie ich alt bin, aber wenn ein Kind käme und würde sagen, wie ist das eigentlich mit dem Grundwasser? Wo ist das eigentlich ganz genau? Ich fürchte, ich müsste erröten und zugeben, ich weiß es nicht so genau. Wo ist es denn?
Ja, das ist das Besondere an unserem Grundwasser, dass wir es eben eigentlich nicht sehen können. Also es gibt nur ganz wenige Orte, in denen wir Grundwasser sehen können. Das ist nämlich, wenn wir Quellaustritte haben. Also wenn sie im typischen Festgestein, im Karst sind und wir haben schöne Quellen, die irgendwo vor sich hin Wasser ausschütten, dann können wir das Grundwasser sehen. Ansonsten ist das hier unter unseren Füßen mitunter vielleicht 50 oder 100 Meter tief. Und da ist es quasi auch erstmal vor den Einflüssen des Klimas geschützt.
Wenn ich jetzt zu Hause in meinem Garten anfange zu graben, weil ich meinetwegen, ich hatte kürzlich die Ambition, ein Vierpunkt-Fundament zu machen, keine gute Ambition. Aber wenn ich dann anfange zu graben, wenn dann Wasser kommt, ist das noch nicht Grundwasser.
Ja, also es kommt darauf an, wo wir uns bewegen und welchen Grundwasserleiter wir uns anschauen. Also wir haben hier in der Region, das ist aber eine typische Eigenschaft auch dieser sogenannten Quartären-Grundwasserleiter, teilweise entlang der Flussbetten, also unserer sogenannten Urstromtäler, relativ hohe Grundwasserspiegel, also da sind sie tatsächlich nur 1-2 Meter tief. Das ändert sich aber sehr schnell. Es gibt durchaus Gebiete in Brandenburg auch schon, wo wir so auf Grundwassertiefen, also wo der Oberspiegel des Grundwassers so bei 90 oder 100 Metern liegen kann. Also das ist nicht zu vereinheitlichen und es gibt auch Regionen, wo das deutlich extremer ist noch mit der Tiefenlage des Grundwasserspiegels.
Es gibt so einen Song zu dem von Malaria, zu dem haben ganz viele Leute Anfang der 80er Jahre auch in Berliner Clubs getanzt. Das war so eine sehr einschneidende Stimme, die immer gesagt hat, kaltes, klares Wasser. Wenn Sie mir Grundwasser zugänglich machen würden in einem Ihrer Experimente, in einem Ihrer Untersuchungen, ist das kaltes, klares Wasser, was ich dann da bekomme?
Also das kommt darauf an, wo wir das Wasser pumpen. Also erstmal ist tatsächlich das Grundwasser unsere beste Ressource für die Trinkwasserbereitstellung. Also wir können mit verschiedenen Methoden Trinkwasser bereitstellen, also über Uferfiltration, wie wir es hier in Berlin machen, über Talsperren und wir können eben Grundwasser fördern. Und per se, wenn es nicht belastet ist, dann ist es tatsächlich kühles, gutes, klares Wasser. Nun haben wir aber zum Beispiel Einträge aus der Landwirtschaft, wir haben Einträge aus unseren Kläranlagen, was eben dazu führen kann, dass es leider nicht mehr ganz so guter Qualität ist. Wir haben teilweise Schwebstoffe da drin, wenn es mal Kontakt mit Moor hatte oder wenn es irgendwelche Tonminerale ausgeschwemmt hat. Das kann letztendlich auch zu optischen Veränderungen führen. Und was die Temperatur angeht, ist es schon so, dass unser Grundwasser den Mittelwert der Atmosphärentemperatur hat. Also wenn wir hier einen Mittelwert von 12, 14 Grad im Jahresmittel haben, ist das so etwa die Temperatur des Grundwassers, wenn wir so einige Meter, sag ich mal 10, 20 Meter tief sind. Gehen wir dann wieder tiefer, haben wir den klassischen geothermischen Gradienten, sodass wir mit auf 100 Meter immer um 3 Grad immer wieder wärmer werden.
Können Sie vielleicht, weil ich sehr hoffe, dass auch die Damen und Herren, die uns jetzt zuhören, ähnliche Schlaumeier, Ehrgeizlinge sind, wie ich es bin, der geothermische Gradient, der war ja nochmal gleich was?
Beim geothermischen Gradienten haben wir einfach den Einfluss der tieferen Schichten der Erde. Also wir haben eine Erdkruste und dann kommt irgendwann ja auch unser Erdkern, wenn wir tief genug gehen. Und wir haben einfach durch die Entstehungsprozesse der Erde im Inneren eine deutlich höhere Temperatur, als wir an der Erdoberfläche haben. Das heißt, je tiefer wir runtergehen, strahlt letztendlich diese Wärme des Erdkörpers auf auch mein Wasser aus. Das ist halt erstmal ja noch nicht so viel. Also wenn wir nur 3 Grad auf 100 Meter haben, ist ja der Anstieg der Temperatur noch nicht so groß. Aber man macht sich das ja, genau das macht man sich ja letztendlich bei der Geothermie auch zunutze. Also dass wir eben diese wärmeren Wässer haben. Oder Sie sehen das auch, wenn wir Quellaustritte bei den Heilbädern haben. Da tritt häufiger auch wärmeres Wasser entsprechend an der Erdoberfläche aus. Und wir haben teilweise sogar Gebiete, wenn wir Richtung Tschechien gehen, da haben wir so Ausgasungen aus alten Vulkanbereichen. Da ist das sogar relativ oberflächennah, dass diese warmen Gasbläschen, die da rauskommen, eben mir auch das Wasser aufwärmen und dann noch die Chemie verändern.
Aber da hätte ich jetzt zum Beispiel das Gefühl, weil danach wollte ich Sie nämlich fragen, wie unterschiedlich das Grundwasser schmeckt. Sie haben schon gerade gesagt, es kann belastet sein durch die verschiedenen Einflüsse, wie beispielsweise die Düngung der Felder. Aber wenn ich jetzt in so einem ehrgeizigen Moment dann tatsächlich von dem Blubberwasser da trinken würde, was passiert denn dann? Ist das überhaupt verträglich?
Ja, also das Blubberwasser, wenn wir jetzt mal anders aus den Thermalgebieten gehen, wird wahrscheinlich ihn nicht ganz so gut bekommen. Das hat häufig relativ hohe Sulfatgehalte. Das sind so Säuerlinge, also das heißt, wir haben häufig hohe Chloridgehalte damit drin. Und das ist im Allgemeinen nicht für den täglichen Verzehr geeignet oder dass man das jetzt mehrere Liter pro Tag trinkt, sondern wirklich auch als Heilwässer. Das sind so unsere ganz besonderen Wässer, die wir haben, die wir eben überall da bekommen, wo die Orte den Namen Bad noch tragen.
Wenn ich jetzt das Ganze politisch verwerte oder ich weiß, dass Politiker oft auch mit der Grundwasserverunreinigung natürlich argumentieren, das ist immer ziemlich fundamental. Das ist eine Sache, die einen sofort an Albtraum-Szenarien denken, dass um Gottes Willen nicht mal mehr auf unser Grundwasser können wir uns verlassen. Sie haben das jetzt vorhin schon angedeutet, Frau Professor Engelhardt, dass Sie gesagt haben, naja, durch die Düngung, durch Kläranlagen kann tatsächlich das Grundwasser verunreinigt sein. Kann man das über den Daumen sagen, wie oft oder in welchem Ausmaß unser Grundwasser hier in der Berlin-Brandenburger Region verunreinigt ist?
Also wir müssen trennen zwischen Berlin und Brandenburg. Das sind ganz unterschiedliche Systeme. Da ja Berlin jetzt keine starke Landwirtschaft betreibt, haben wir natürlich hier auch die Agrarverunreinigung, also durch Pestizide, durch die Gülleaufbringung nicht. Wir haben hier hauptsächlich die Verunreinigung dann durch die Kläranlagen. Also das heißt, wir geben ja den Kläranlagenabfluss in die Oberflächengewässer. Und es kann natürlich sein, dass dieses quasi verdünnte Kläranlagenabwasser über die Flüsse, also HW Spree, entsprechend in das Grundwasser kommt, was wir dann entsprechend ja aufgrund unserer Uferfiltration hier in Brandenburg wieder in die Wasserversorgung bekommen könnten. In Berlin ist die Situation, es erstaunt mich sogar immer wieder, dass es so gut ist, also tatsächlich durch eine sehr, sehr gute Wasseraufbereitung, wir bauen jetzt sukzessive hier die Kläranlagen auf die 4. Reinigungsstufe um, deutlich besser, als man so zunächst vermuten würde. Wir haben hier auch eine relativ geringe Wasseraufbereitung, die Berliner Wasserbetriebe machen. Also wir holen nur Eisen raus, das war es eigentlich. Das heißt, es ist aktuell eine relativ, durch diese relativ lange Bewegung durch den Grundwasserleiter, ganz gute Rohwasserqualität. In Brandenburg ist das anders. Da haben wir ja den urbanen Einfluss nicht so stark. Und da kriegt man natürlich dann, wenn man Landwirtschaft betreibt, auch die typischen Schadstoffe aus der Landwirtschaft, also Pflanzenschutzmittel, dann Nitrat, typischerweise Antibiotika aus der Gülle, Auch natürlich gegebenenfalls in das Grundwasser entsprechend hinein.
Ja, waren jetzt mehrere Sachen drin, die ich gleich gerne mit Ihnen nochmal ansprechen würde. Die Aufbereitung des Wassers, wie das tatsächlich genau funktioniert. Ich würde nochmal ganz kurz mit Ihnen in die Geschichte zurückgehen wollen, weil mich fasziniert hat bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass das, was heute als an Wasseraufbereitung, an Leiten vor allen Dingen des Abwassers tatsächlich passiert, dass das noch gar nicht so eine wahnsinnig alte Entwicklung ist. Welche Rolle haben diese Rieselfelder gespielt?
Wir haben quasi immer zwei Seiten der Medaille. Das eine ist die Trinkwasserversorgung, was in den Hahn, im Hahn für Sie rauskommt quasi. Und dann haben wir ja die andere Seite der Wasserentsorgung, also letztendlich das, was in der Toilette, in der Dusche weggespült wird. Und das Problem war einfach, man hatte keine entsprechenden Kläranlagen. Und wo sollte man dann das Wasser hinbringen? Das heißt, man hat tatsächlich das ungeklärte Abwasser.
Ja. Sie sagen das so mit und ziehen dabei die Augenbrauen hoch, so wie, um Gottes Willen, was haben die Leute sich dabei gedacht? Also man hat das ungeklärt.
Klärte Abwasser, also ich meine, das muss man sich vorstellen, nicht? Also wenn man durch so eine Kläranlage geht, man hat eben das ungeklärte Abwasser auf den Rieselfeldern mit so oberirdisch aus dem Boden rauskommenden Röhren verteilt. Man sieht das sehr schön noch, die alten Anlagen in zum Beispiel Hobrechtsfelde, auch Klado ist ja auch ein altes Rieselfeld. Und da kommen auch noch die Röhren aus dem Boden.
Als wir über dieses Thema nachgedacht haben, das Wasser der Zukunft ist Secondhand und wussten, es kommt eine Hydrogeologin zu uns, habe ich zuerst gedacht, naja, was soll jetzt in Berlin das Problem sein? Da ist die Spree, da habe ich ja Wasser und das wird dann höchstwahrscheinlich aufbereitet. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ich habe in Südspanien einen austrocknenden Stausee gesehen. Da habe ich gedacht, oh wei, hier regnet es auch kaum und dann trocknet der Stausee aus. Die armen Leute, wie wir alle wissen, in Südspanien ist das Wasser auch knapp, aber hier bei uns doch nicht. Warum muss ich diesen Aufwand mit den Brunnen und dem ganzen Grundwasser überhaupt treiben, wo ich doch die Spree da habe. Die kann ich einfach klären, zack, bumm, habe ich Trinkwasser.
Ganz so ist es nicht. Also der Übergang von der Spree ins Grundwasser, da findet ja nochmal letztendlich eine natürliche Reinigung durch den Grundwasserkörper selber statt. Das heißt, das Flusswasser direkt zu trinken würde sicherlich nicht funktionieren, beziehungsweise wir müssten dann natürlich eine Wahnsinns-Wasseraufbereitung dazwischen schalten.
Aber wieso ist das so wahnsinnig? Weil ich fahre immer jeden Tag am Klärwerk vorbei in der Nähe vom Strandbad Wannsee und denke mir, naja, es läuft ja Bombe hier. Also warum sagen Sie, es ist so wahnsinnig aufwendig?
Naja, also wenn wir das reine Abwasser hätten, da ist ja alles drin. Also da sind die Fäkalkeime drin, da sind Arzneimittel drin, von der Industrie ist da was drin, da sind Desinfektionsmittel drin, aus den Krankenhäusern Abwasser. Also das Abwasser ist ja belastet, was kommt. Ja? Und dann brauchen wir die Kläranlage, die mit verschiedenen Reinigungsstufen, eben wir bauen jetzt die vierte Reinigung, also die Ozonisierung ein, man diskutiert sogar die fünfte mit der Aktivkohle, die Schweiz hat das schon, dann werden diese Substanzen sukzessive rausgeholt. Dann kommt es in den Fluss, aber im Fluss natürlich verdünnt es sich dann mit dem Flusswasser, aber es ist ja noch da. Also die Kläranlage kann nicht alles rausholen.
Ach so.
Ja, ja.
Aber das heißt, wenn ich jetzt mit Ihnen kommen dürfte und wir würden eine Probe aus der Havel beispielsweise nehmen, ist das dann so, naja, dass ich ein sehr bedrückendes Bild ergeben würde, was da alles drin ist in dem Wasser? Oder ist es eher so, dass wir beide auch sagen könnten, hier in diesem Havelwasser ein Bad zu nehmen, es ist erfrischend, es ist gesund, wir werden hinterher 5 Jahre jünger aussehen?
Also das kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, an welcher Stelle Sie in die Havel steigen. Da sind natürlich Pathogene, es sind Keime drin. Also es ist so als pures Badewasser auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Und wenn wir natürlich über Trinkwasser sprechen, dann haben wir eine ganz andere Wasserqualität, die wir brauchen. Der Grundwasserleiter macht eben einen super Job, weil es geht dann aus dem Fluss ja über die Uferfiltrationszone erst zu den Förderbrunnen hin. Da wird relativ viel über Mikroorganismen entsprechend oder durch Tonminerale rausgenommen.
Also das müssen wir uns nochmal, diese Uferfiltration, Sie fangen es ja gerade an zu erklären, Frau Professor Engelhardt, wer filtert da was?
Das natürliche Substrat, was wir da haben. Das heißt, in unserer Region ist das Sand mit ein bisschen Schluff, mit ein bisschen Ton. Und natürlich lebt das da drin. Also da sind ganz viele Mikroorganismen drin, die letztendlich absolut wichtig sind für die Wasserqualität. Das heißt, das Wasser geht von der Spree oder Havel in diese Zone rein. Das ist ein natürlicher Grundwasserleiter. Und dort verweilt es einige Zeit. Und es werden dann Substanzen, was auch immer, vielleicht wird Sulfat umgebaut, in Sulfid verbleibt im Grundwasserleiter, Mikroorganismen bauen, Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel ab. Und dann ist es nach gewisser Zeit oder Migration durch diese Phase, kommt es zu den Förderbrunnen. Also das nennen wir das Rohwasser, wenn es im Förderbrunnen angekommen ist. Und dann machen wir noch eine gewisse Wasseraufbereitung, die eben hier in Berlin so wenig ist, wo wir eigentlich nur noch Sauerstoff zugeben und es über Filter zum Beispiel schicken, damit das Eisen noch rausgenommen wird. Das ist aber, also das Eisen zum Beispiel wäre nicht gesundheitsschädlich. Ja, also es riecht dann besser, es sieht anders aus, wenn das Eisen rausgenommen wird. Und das ist so der Weg des Wassers. Und deshalb können Sie auch das Flusswasser zumindest nicht als Trinkwasser nutzen, außer Sie bereiten es eben auf.
Jetzt hatte ich das eingangs schon gesagt, warum ist Ihnen, das deutet sich jetzt natürlich mittlerweile an, aber warum ist Ihnen das Versickern von Regenwasser so wichtig? Und wenn wir unseren gefährlichen Gedanken formulieren, das Wasser der Zukunft ist second hand, bedeutet das, dass eigentlich also Regenwasser, versickertes Regenwasser, ist das first hand Wasser? Kann man das so sagen?
Ja, also schon. Also genau, das ist ja unser, gut, es kommt auch irgendwo her, aber unser Niederschlag ist natürlich entsprechend, wenn es in den Grundwasserleiter infiltriert, erstmal eine primäre Wasserressource, das ist richtig. Nun haben wir natürlich auch beim urbanen Straßenabfluss kein super Regenwasserqualität. Das heißt, da sind natürlich auch Abrieb von Autos, was vielleicht von den Dächern irgendwas, Farbstoffe mitgenommen wird. Also es ist auch so, dass selbst der klassische Regenabfluss im urbanen Bereich, also anders als im ländlichen, gegebenenfalls, also zumindest muss er kontrolliert werden und er kann nicht einfach so infiltriert werden, wenn wir das gezielt für die Trinkwasserversorgung machen. Also auch da müssen wir zumindest schauen, was bringen wir aus dem Stadtstraßenablauf. Wir haben da ja hohe Salzgehalte da zum Beispiel drin in den Grundwasserleiter rein.
Wenn ich jetzt, wie das viele Gärtner machen, viele Hobbygärtner machen, ich fange das Regenwasser auf und ich bringe das auf meiner Wiese aus, das ist das Beste, was ich tun kann,
ja,
fürs Grundwasser.
Selbstverständlich. Also da machen sie ja auch keine Trinkwassergewinnung. Also in dem Fall schicken wir das Wasser ja nur, wir nennen das in den Landschaftswasserhaushalt oder in ihren Garten. Die Pflanze kommt damit ja voraussichtlich klar. Was anderes ist das, wenn wir eben ganz gezielt in Schluckbrunnen, in Infiltrationsbecken Wasser punktuell in den Grundwasserleiter infiltrieren, dann wollen wir natürlich schon eine entsprechende Wasserqualität sicherstellen.
Ja, dann kommen wir mal darauf, was Sie da genau vorhaben oder was Sie interessiert. Und zwar gibt es von Ihnen den Vorschlag, dass Regenwasser in großen Auffangbecken gesammelt werden soll. Warum ist das sinnvoll? Warum ist das nötig?
Ja, also ich meine, das ist, wenn wir speziell uns die Grundwassersituation in Brandenburg anschauen, dann sehen wir so seit 2000, dass unsere Grundwasserspiegel, je nachdem, wo wir hingehen, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter gefallen sind. Und wir sehen ein wahnsinniges Grundwasserdefizit im Grundwasserleiter, der sich in dieser Region, wo wir aktuell in unserem Forschungsprojekt sind, das ist das Einzugsgebiet der unteren Spree, also zwischen Berlin und Spreewald, so etwa mit 4 Millionen Kubikmeter pro Jahr verstärkt. Und dieses Wasser wird voraussichtlich, wenn wir die normale, relativ niedrige Grundwasserneubildung in Brandenburg dem gegenüberstellen, dieses Defizit, sich nicht mehr alleine auffüllen. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie ich gesteuert dieses Wasserdefizit versuchen kann auszugleichen. Und sage ich mal so, das Sanfteste, was ich machen kann, ist, dass ich mir erstmal das Überschusswasser nehme. Also das heißt, wenn wir stark Niederschlag haben, dann sammelt er sich im Allgemeinen ja in unseren Flüssen oder in den Fließen, wie die Brandenburger sagen. Und den kann ich natürlich abnehmen und gezielt in den Grundwasserleiter ein. Und das erachte ich für eine sehr sinnvolle Maßnahme, weil wir automatisch sogar einen Hochwasserschutz betreiben. Gegebenenfalls muss ich mir eben genau angucken, welche Abwasserreinigung brauche ich dafür? Was sind gute Böden und Orte, um diese Methoden entsprechend anzuwenden?
Aber Sie haben das gerade schon angesprochen, womöglich habe ich das falsch abgespeichert, aber Sie haben gesagt, es gibt diese Reinigungsstufe, die 4. Reinigungsstufe und Sie sprachen, glaube ich, von der 5., die es in der Schweiz schon gibt. Mit der Schweiz verbinde ich immer totale Reinheit. Klarer kann es nicht sein, das ist wahrscheinlich auch eine irrige Wahrnehmung, aber könnte man das, also ist das möglich, dass man sagt, das aufbereitete Abwasser kann auf exzellentem Niveau aufbereitet werden, sodass es dann kein großes Problem mehr ist, wenn ich das versickern lasse?
Ja, also das extreme Beispiel, was ich immer bringe, ist Singapur. Singapur bereitet Abwasser auf Trinkwasserqualität auf und gibt ihnen das als New Water, heißt das, in kleinen Flaschen im Sommer zum Trinken. Also wir können das technisch. Nun ist es natürlich so, dass es eine Frage des Geldes und es ist eine Frage der Energie. Und es sind natürlich große Wassermassen, die ich aufbereite, inwieweit ich da gehen will. Aber eben die Schweiz hat die 5. Reinigungsstufe. Wir diskutieren es ja schon in Berlin. Also einige Kläranlagen werden eben zumindest mit der 4. ausgestattet. Und das ist sicherlich in den Gebieten, wo wir Wasserstress und Mangel haben, relevant.
Aber vielleicht, weil wir das gerade ausgespart haben, Frau Professor Engler, hat dieses Defizit, der Wasserstress, den Sie gerade nochmal benannt haben, wie entsteht der überhaupt? Also wie erklärt sich das, dass da jetzt ein Mangel da ist?
Ja, also es gibt zwei Gründe dafür. Oder naja, es gibt mehrere, aber es gibt zwei Hauptgründe. Das ist natürlich zum einen, bin ich eben in Gebieten, wo ich voraussichtlich mehr Grundwasser rausnehme, also für die Wasserversorgung, Wasserverteilung zur Verfügung stelle, als sich natürlicherweise nachbildet. Also so ein Gebiet ist das Gebiet im Südosten Berlins. Also das heißt, so wenn man Richtung, wo eben auch die Tesla-Fabrik entsteht, also es ist ein ungünstiger Standort, die man da ausgewählt hat. Das ist ein Gebiet, wo definitiv die Entnahmen oberhalb der Neubildungsgröße liegen. Dann gibt es aber auch Gebiete, wo die Grundwasserentnahmen nicht so extrem hoch sind, wir aber trotzdem fallende Grundwasserspiegel sehen. Und das ist dann eben ganz klar klimatisch bedingt. Das heißt, das überlagert sich dann noch darauf, dass eben entsprechend unsere Versickerungsrate zurückgeht und der Grundwasserleiter eben nicht weit entsprechend weiter aufgefüllt wird.
Was ich immer nicht verstanden habe, ist den Zusammenhang mit dem ehemaligen Braunkohlegebiet oder dem bald dann komplett ehemaligen Braunkohlegebiet in der Lausitz. Also wie hängt das denn miteinander zusammen?
Das hängt insofern zusammen, dass wir ja eben hier die Uferfiltration betreiben. Das heißt, wir brauchen natürlich ein entsprechendes Wasserdargebot oder Wassermenge und auch eine entsprechende Wasserqualität, einen entsprechenden Zufluss der Spree aus Süden raus. So, wenn jetzt aber die Sümpfungswassereinleitung in der Lausitz zurückgeht. Und
Sümpfungswasser?
Ja, das ist das Wasser, was wir im Tagebau quasi abführen, damit wir trocken abbauen können. Normalerweise wäre da ja der Grundwasserspiegel und dort werden halt in der Lausitz mit derzeit noch 1 Million Kubikmeter pro Tag Grundwasser rausgenommen, damit ich eben im Trockenen meinen Braunkohleabbau habe. Und dieses Sümpfungswasser, das ist ja auch sehr reich an Sulfat und Eisen, das ist die verockerte Spree dann, die wir hier auch sehen. Und das wird dann zurückgegeben in die Spree und fließt dann, wenn es nicht im Spreewald verdunstet ist, Richtung Berlin. Und das braucht die Spree und die Trinkwasserversorgung Berlins in einer entsprechenden Menge. Und das ist eben auch die große Frage, wie wird dieser Zufluss vielleicht 2030, 2035 dann entsprechend ausfallen?
Und wenn man jetzt einfach sagen würde, ach, wissen Sie was, Frau Engelhardt, es hört sich alles wahnsinnig teuer an, wenn wir uns da jetzt drum kümmern, wir ignorieren das einfach mal. Also wir kümmern uns da nicht weiter drum, da ist doch toll, dass da jetzt bald überall Seen sind und da keiner mehr Braunkohle abbaggert, die brauchen wir ohnehin nicht mehr. Braunkohle ist nicht so energieeffizient wie andere Träger. Also was würde dann passieren, wenn man sagen würde, komm, egal, Augen zu.
Naja, also ich meine, es gibt die Möglichkeit, dass man einfach sagt, dann können wir halt einfach nicht mehr entsprechend Wasser zur Verfügung stellen. Ich meine, das ist selber in der Wüste. In der Wüste haben wir größten Wasserstress, aber da wohnt halt keiner. Also das heißt, das Wasserproblem entsteht ja nur, wenn sie sogenannte Wassernutzer haben. Also und wir haben hier eben Wassernutzer. Also die Haushalte, die Natur, die Industrie. Das heißt, es würde dazu führen, dass wir sagen, gewisse Wassernutzer, wer auch immer, die Haushalte, die Industrie, können dann eben leider nicht mehr entsprechend versorgt werden.
Okay, gut, aber das ist natürlich das maximal große Problem, wenn man einfach schlicht als Anwohner dann kein Wasser mehr hat. Also das käme dann dabei raus.
Naja, also ich meine, ganz abwegig ist das halt nicht. Also es gibt ja Regionen, also wenn wir uns global einsortieren, dann sind wir ja noch auf der guten Seite, was das Wasserdargebot angeht. Und es gibt schon Regionen, also wo entsprechend, wenn der Wassermangel zu groß wird, ganze Bereiche, in erster Linie wird dann immer die Landwirtschaft zurückgefahren, also auch entsprechend nicht mehr mit Wasserversorgung beglückt werden. Ja klar, Also so, oder wo eben auch der Pro-Kopf-Verbrauch, wenn in Afrika gibt es Gebiete, extrem runtergefahren wird. Oder in Israel, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Israel zusammen. Es ist quasi so unsere Vorreiterregion für fortschrittliche Wasserversorgung. Da wird die Landwirtschaft komplett ausgeschaltet und über entsprechende Ausgleichszahlungen quasi, weil ja dann die Ernte ausfällt, ein Stück weit bedient.
Das ist ein Szenario, was Sie sich zumindest wissenschaftlich vorstellen können, dass man Bauern jetzt meinetwegen in Brandenburg sagen würde, Freunde, das können wir so nicht mehr machen. Ihr macht jetzt mal nichts, ihr pflanzt nichts an, das heißt, ihr bewässert nichts, ihr erntet nichts und das, was ihr nicht erntet, bezahlen wir euch.
Naja, das ist eine Frage, wie viel Geld ich in die Hand nehmen will. Es ist nicht so, dass ich mir das als das beste Szenario vorstelle. Ich sage nur, es ist ein Szenario. Was sicherlich sinnvoll ist, dass ich mir in Gebieten, wo ich eben dieses geringere Wasserdargebot habe, Vorranggebiete für bestimmte Nutzungen definiere. Also wir haben eben diese vielen verschiedenen Nutzer. Und ein ideales Wassermanagement versucht natürlich, alle Wassernutzer entsprechend mit Wasser zu versorgen. Je nachdem, wie technikaffin ich bin, glaube ich auch, dass ich das sehr, sehr weit gehen kann, diesen Weg. Wenn ich jetzt aber, wie in Deutschland, bestimmte Wassertechnologien per se verweigere, kann es einfach nur noch dazu gehen, dass bestimmte Nutzungen nicht mehr möglich sind. Das heißt, ich sage, ich habe hier ein Gebiet für Industrie, da versorge ich Tesla. Ich habe hier ein Gebiet, da will ich Landwirtschaft. Da muss ich mir aber auch anschauen, was baue ich an. Also Raps zum Beispiel ist mit einer der wasserintensivsten Pflanzen. Also ich kann ja auch bestimmte Kulturen auswählen, die nicht so viel Wasser brauchen oder die mit der Tröpfchenbewässerung zurechtkommen und so weiter. Also da kann ich entsprechend schon meine Regionalplanung drauf einrichten.
Jetzt nur noch, weil das gerade so eindrücklich war, wie Sie Ihr Wasserfläschchen hochgehalten haben, Frau Professor Engelhardt, und von dem New Water in Singapur erzählt haben, dass das Berliner und das brandenburgische Trinkwasser, was aus dem Wasserhahn kommt, das ist besser oder nicht groß anders als das New Water aus Abwasser gewonnen in Singapur?
Ja, also das Problem ist tatsächlich, dass man nicht so richtig an Zahlen in Singapur rankommt. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen politisch bedingt. Also es gibt schon Zweifler an der Wasserqualität von dem New Water. Ich persönlich würde schon das Berliner und Brandenburger Trinkwasser auch vorziehen.
Irina Engelhardt ist Professorin für Hydrogeologie an der Technischen Universität Berlin und sie hat uns heute zur Verfügung gestanden, damit wir den gefährlichen Gedanken, das Wasser der Zukunft ist Secondhand, besprechen konnten. Ich danke Ihnen sehr, Frau Professor Engelhardt, danke für Ihre Zeit. Und wie immer können Sie diesen gefährlichen Gedanken natürlich auch in der Audiothek der ARD nachhören. Da sind auch mehrere andere gefährliche Gedanken bereits versammelt. Vielen Dank für heute.